Ja, dann herzlich willkommen zum öffentlichen Teil unserer zweiten Sitzung des Fachausschusses Finanzberichterstattung des DRSC. Und wir setzen jetzt fort mit dem Tagesordnungspunkt 2. Das sind die Interpretationsaktivitäten. Insbesondere ein Update aus der letzten IC-Sitzung. Und in gewohnter Manier, denke ich, werden wir hier eine Kombination aus Beiträgen von Herrn Große sehen und etwaigen Mitgliedern des ICs, die gerne was dazu beisteuern möchten. Insofern, Jan, würde ich auch direkt an dich übergeben, uns hier durch die Unterlage zu führen.
Ja, vielen Dank, Sven. Ich begrüße alle herzlich. Ich freue mich, mal alle in dieser neuen Zusammensetzung zu sehen, denn ich war ja in der ersten Sitzung krankheitsbedingt nicht dabei, kam dann auch um die Vorstellungsrunde drumherum, aber ich denke, so über die Jahre bin ich doch allen bekannt. Da muss ich jetzt auch nicht groß was nachtragen, zumal ja auch die Zeit für unseren zweiten Top jetzt ein bisschen knapper geworden ist. Na, mal schauen, wie wir damit hinkommen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Anmerkungen vorwegstellen. Zum einen, falls das in der Runde jetzt noch nicht allen so vertraut ist, wie wir das handhaben. Wir haben ja in jeder Sitzung das Thema Interpretationsaktivitäten, was bedeutet, dass wir uns primär mit den Themen aus den vergangenen IFRIC-Sitzungen beschäftigen. Aber gelegentlich gibt es eben auch noch andere Themen, die wir unter Interpretationsaktivitäten fassen. Also etwa, wenn Anfragen bei uns ankommen aus dem Kreis der Mitglieder oder auch sonstigen Unternehmen, Organisationen. Das ist aber diesmal nicht der Fall. Deswegen ist unter dem Top wirklich nur die letzte Konferenz des IFRIC vom November jetzt Thema. Und auch das könnte möglicherweise allen schon vertraut sein. Wir haben ja das große Glück, dass derzeit im IFRIC 2 Mitglieder aus Deutschland vertreten sind. Und wir haben vor allem das große Glück, dass beide so sehr mit uns verbunden sind, dass sie bereit sind, wann immer es möglich ist, an unseren Fachausschusssitzungen teilzunehmen. Und wie Sie sehen können, auch heute klappt es, dass Carsten ganz Auge dabei ist. Das freut mich immer sehr, denn wir haben einfach den Luxus, wenn jemand dabei ist und wir haben das besprochen, da muss ich gar nicht mehr groß bitten, dass wir dann immer eine Berichterstattung aus erster Hand bekommen. Das ist natürlich viel, viel besser, als wenn ich nur wiedergeben muss, was ich eben selbst nur mitgehört habe. Von daher, wir können dann gleich starten. Ich möchte nur eine kleine Sache noch äußern. Sie haben ja als Unterlagen sowohl das Update, was von der IFRIS-Stiftung veröffentlicht wird, als auch eine kurze Covernote von mir, die die Themen zusammenfasst. Diesmal haben wir eine kleine Hürde, denn in dem Update steckt ein Abschnitt nicht drin. Und zwar ist es immer so, wenn das IFRIC eine endgültige Agendaentscheidung trifft, muss der ISB noch zustimmen. Und erst wenn der ISB zugestimmt hat, dann gibt es den offiziellen Wortlaut zur Entscheidung, also die Begründung der Entscheidung, nachträglich. Das Update, was Sie bekommen haben, enthält zu dem einen Thema diesen Wortlaut noch nicht, weil die ISB-Bestätigung zwar mittlerweile erfolgt ist, aber den Text, der dann nachgetragen wird, haben wir vergessen zu verschicken. Aber ich kann nachher ganz kurz erwähnen, beziehungsweise Carsten wird das wahrscheinlich selber machen, was dann eigentlich da drin steht. Von daher wollte ich das noch vorweg loswerden. Ja, dann können wir ja mit den Themen starten und dann freue ich mich, Carsten, dass du wieder da bist. Ich danke dir und gebe einfach mal das Wort an dich weiter.
Ja, vielen Dank, Jan, und Grüße in die Runde. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach vielleicht die Themen entsprechend dem Coverpaper einmal durch. Das erste Thema ist ja das IFRIS 16-Thema, und zwar die Frage, ob im Zusammenhang mit einem Vertrag über, also einem Power Purchase Agreement, ob in einem bestimmten Sachverhalt dieser ein Leasingverhältnis darstellt. Das war grob gesagt die Frage, dass die Agendaentscheidung ist ja finalisiert worden. Ich würde jetzt Abstand davon nehmen, im Detail nochmal auf den Sachverhalt einzugehen, zumal ja auch da die Agendaentscheidung mittlerweile getroffen worden ist, nämlich dass es sich in dem Fall nicht um ein Leasingverhältnis handelt. Der Hauptgrund dafür ist, dass in dem Vertrag, der diesem Sachverhalt zugrunde lag, eben kein Recht und auch keine Verpflichtung auf Abnahme von tatsächlichen physischen Strommengen vorhanden war. Das IFRIC ist dann auf dieser Grundlage zu dem Ergebnis gekommen, dass deswegen der Kunde nicht im Wesentlichen den gesamten ökonomischen Nutzen aus dem Windpark zieht und deswegen kein Leasingverhältnis vorliegt. Das war das Ergebnis der Agendaentscheidung. Ist jetzt eben finalisiert. Ich glaube, auch beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen hatten, gab es da wenig kritische Anmerkungen. Insofern würde ich vielleicht mal kurz eine Pause machen, ob irgendjemand noch dazu Anmerkungen hat, was sagen möchte. Ansonsten, glaube ich, können wir direkt in die neuen Themen einsteigen.
Ja, also ich kann nur bestätigen, wie du sagtest, Carsten, als wir die vorläufige Entscheidung, die ja fast unverändert jetzt zur endgültigen führt, im damaligen IFRIS-Fachausschuss diskutiert haben, gab es in der Tat keine kritischen Anmerkungen.
Gut, wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, starten wir direkt mit den neuen Themen. Das erste neue Thema ist ein IFRIS 15 Sachverhalt, wie man auch dem Paper ja entnehmen kann. Und zwar geht es konkret um eine Principal Agent Fragestellung, nämlich ob in einem spezifischen Sachverhalt ein Software Reseller, also ein Wiederverkäufer von Software, Prinzipal oder Agent ist. Das Thema wurde relativ umfangreich vom Staff analysiert. Die Agenda-Entscheidung ist auch relativ lang. Kommt allerdings für den Sachverhalt nicht zu einem ganz konkreten Ergebnis, sondern stellt eher dar, welche Kriterien im Einzelnen zu prüfen sind, um diese Entscheidung treffen zu können. Also insofern ist es wahrscheinlich auch hilfreicher aus meiner Sicht, als jetzt einen ganz spezifischen Einzelfall zu beantworten. Es gibt halt relativ umfangreiche Fragestellungen, was man sich anschauen muss, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, das wird in der Agenda-Entscheidung dann erläutert. Vielleicht eine persönliche Beobachtung dazu, das hatte ich auch in der öffentlichen Sitzung gesagt, IFRIC-Sitzung. Ich denke, dass man in der Praxis in vielen Fällen zu einer Agentenstellung kommen dürfte, in diesen Fällen. Es geht ja insbesondere darum, die Principal-Agenten-Kriterien abzuprüfen. In dem Sachverhalt war besonders relevant sicherlich das Thema, wer hat eigentlich das Inventory-Risk, also das Vorratsrisiko für die Software. Und wie sieht es aus mit der Möglichkeit des Resellers, die Preise sozusagen zu bestimmen. Da es sich ja um Standardsoftware handelt, wäre meine Einschätzung, dass das häufig nicht allzu viel Flexibilität gibt bei der Bestimmung der Preise, sodass man sicherlich in vielen Fällen zu einer Agentenstellung kommen würde. Allerdings die Agenda-Entscheidung selbst, der Wortlaut ist da relativ neutral und sagt einfach, welche Kriterien im Einzelnen eben abzuprüfen sind, um zu der Entscheidung zu kommen, ob der Reseller im konkreten Einzelsachverhalt Prinzipal oder Agent ist. Ja, so viel zur Einleitung. Die Tentative Agenda Decision ist draußen, die eben im Wesentlichen ja dieses Prüfschema nochmal darstellt, was ist eigentlich im Einzelnen zu analysieren, um zu dieser Entscheidung zu kommen, ob ein Prinzipal oder ein Agent vorliegt. Ja, damit würde ich das vielleicht auch einfach zur Diskussion öffnen. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen aus dem Fachausschuss?
Eine Frage, Carsten. Ein Thema, was ja auch in dem Fact Pattern angesprochen wurde, war die Frage, ist das distinct sozusagen? Ist die Lizenz distinct von diesen Services? Und man kam jetzt hier zu der Einschätzung, dass das der Fall sei. Es wäre zwar, also die Lizenzen wären zwar capable of being distinct, aber ungeachtet dessen wäre es nicht distinct within the context of the contract. Das heißt, man hat tatsächlich hier ein Bündel gesehen zwischen der Consulting-Leistung und den Lizenzen, obwohl es ja Standard-Software-Lizenzen waren. Das fand ich ganz interessant, jetzt auch mit Blick auf andere Industrien. Wurde das in irgendeiner Form kritisch diskutiert oder war das relativ einhellig?
Du sprichst jetzt, glaube ich, Sven, Stefan, von dem After-Sales-Services, ne? Weil es gab ja auch diese Pre-Sales-Services in dem Sachverhalt, wo gesagt worden ist, das ist auf jeden Fall keine separate Leistungsverpflichtung, weil es zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Vertrag gibt. Insofern kann es dann nur um die After-Sales-Services gehen und das wurde nicht besonders kritisch diskutiert. Also, da waren sich eigentlich alle einig, ja, dass eben da eine separate Leistungsverpflichtung vorliegt. Da gab es keine kritische Diskussion.
Okay, nee, verstanden. Das heißt, für die Pre-Sales-Services, da gibt es überhaupt kein Contractual Arrangement und demzufolge schaltet es schon aus. Okay, genau. Den Link hatte ich jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen. Okay, verstanden. Nee, dann ist es, dann leuchtet das ein.
Das war ja ein wesentliches Argument auch des Submitters in der Diskussion, dass da irgendwo gesagt worden ist, da gibt es ein integriertes Leistungsbündel, auch in Bezug auf die Pre-Sales-Services sozusagen. Und das wurde ja klar verneint, weil gesagt worden ist, das kann ja nicht sein, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Pre-Sales-Services erbracht werden, gibt es ja noch gar keinen Vertrag mit dem Kunden. Na, so war ja der Sachverhalt.
Ja, das leuchtet ein. Ich muss gestehen, ich habe die 40 Seiten jetzt nicht im Detail studiert, aber fand das einen interessanten Aspekt. Weil bei Lizenzen würde man jetzt in anderen Industrien relativ schnell dazu kommen, dass es distinkt wäre. Von daher spannend, ja.
Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen?
Also hier ist Marco Ebel, wir haben uns das auch angeguckt, aber können das auch absolut so nachvollziehen. Also wir haben da keine Anmerkungen dazu.
Also vielleicht, Carsten, danke für die Zusammenfassung. Ich kann das, also ich kann die Entscheidung nachvollziehen. In der Tat, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn das war ja eine relativ konkrete Anfrage. Die Antwort ist relativ unkonkret, ist natürlich dann hilfreich, weil du den Beurteilungsrahmen auch für andere Sachverhalte hast, tatsächlich, ja. Ich finde, dass die zwei Punkte durchaus erwähnens- oder hervorhebenswürdig wäre, nämlich das Inventory Risk und das, ich sag mal, die Pricing Discretion. Denn das sind gerade in diesen Konstellationen natürlich ganz erhebliche Faktoren, dass die nicht sonderlich betont worden sind, ist eigentlich schade. Ändert nichts an der Tatsache, dass sie dort relevant sind. Also es ist auch nicht schädlich, aber es ist dann natürlich dann relativ schnell kann man sich der Kritik wieder aussetzen. Ihr beantwortet eigentlich nicht die konkrete Frage, sondern oder also ihr, ich möchte jetzt da keinen Vorwurf machen, sondern dass die Frage konkret ist, aber die Antwort generisch ist ein Stück weit. Aber
Ja.
ich vermute mal, das ist halt wie so oft in diesen
Also,
Situationen.
ich gebe dir vollkommen recht, Jens, dass das natürlich die kritischen Punkte sind. Ich glaube, das Thema, warum man da in der schriftlichen Agenda-Entscheidung nicht konkreter werden kann, ist, dass es im Sachverhalt ja keine detaillierten Informationen zum Umfang und Ausmaß des Inventory Risks oder auch zum diese Fähigkeit, die Preise eben festzusetzen, dass es dazu keine ausreichende Information im Sachverhalt gab. Deswegen habe ich es auch in der öffentlichen Sitzung, hatte ich ja eben erzählt, nochmal, sage ich mal, die praktische Einschätzung dargestellt. Aber ich bin ganz bei dir, dass in der praktischen Anwendung dieser Agenda-Entscheidung es höchstwahrscheinlich im Wesentlichen auf diese beiden Aspekte ankommt. Und das muss man dann im Einzelfall schauen. Es kann ja sein, dass im Einzelfall tatsächlich das Inventory Risk mal wirklich signifikant wäre und man dann zu einer Prinzipaleinschätzung kommt. Ich glaube nur, dass das meistens nicht der Fall sein dürfte, ne? Das gleiche mit dem Thema Establishing Prices.
Danke
Aber das
dir.
ist der Hintergrund, warum man da nicht konkreter geworden ist, weil eben, ich meine, ohne dass da mehr Details im Sachverhalt sind, kann man natürlich da keine abschließende Würdigung treffen.
Ah,
Aber
d'accord. Nee, danke schön.
fair point.
Ja, also ich muss gestehen, ich finde es jetzt unterm Strich auch nicht überraschend, dass man sagt, okay, das ist ein Facts and Circumstances Thema und da müsste ich mir wirklich im Detail die konkrete Vertragskonstellation bis in den letzten Halbsatz angucken. Was glaube ich, warum das Thema, glaube ich, schon wichtig ist, ist natürlich, dass das flächendeckend auftaucht. Also es gibt ja schon auch ein paar, auch sehr, sehr große Softwareanbieter und Softwarehäuser und auch Software, ich sag mal, Beratungshäuser, die dann in sehr, sehr umfangreichen sozusagen Master Agreements diese Sachen veräußern oder mit Beratungsleistungen zusammen dann eben an Unternehmen veräußern. Deswegen dachte ich schon so, naja, das könnte auf jeden Fall ein Thema sein, das eine relativ große Flächenwirkung irgendwie zumindest entfaltet, wenn man jetzt sozusagen wirklich sehr, sehr große, so eine Master Agreements von großen Softwarehäusern dann sozusagen jetzt hier nochmal so ein bisschen in die Diskussion bringt, weil das ja für manche auf der Reseller-Seite dann im Prinzip das komplette Geschäftsmodell sozusagen betrifft und die komplette Revenue-Recognition. Was das, glaube ich, nochmal zeigt, ist halt in der Tat, und Carsten hat es gerade angesprochen, das Thema Inventory Risk. Das ist natürlich jetzt, und das wird wahrscheinlich auch zunehmen, weil wir vielleicht mehr Geschäftsmodelle in die Richtung sehen. Wenn ich so ein Geschäftsmodell, eine Reseller-Idee habe, die mit dem Intangible irgendwie verbunden ist, also einer Software, dann ist das mit dem Inventory Risk natürlich zum einen schwierig, weil ich natürlich physisch das nicht gut tracken kann, was da passiert. Und auf der anderen Seite, glaube ich, und das scheint ja hier auch ein Knackpunkt zu sein, kommt es natürlich schon ein Stück weit darauf an, okay, ist das jetzt so, dass ich als Reseller erstmal diese Software-Lizenz, ich sag mal, einkaufe, dann sie selber im Bestand habe und dann sozusagen auch dem ausgesetzt bin, dass die Sachen vielleicht nicht weiter veräußert werden können, vielleicht nicht mehr up to date sind oder wie auch immer. Oder ist es eben vielmehr so, dass ich faktisch nur die Lizenz des Softwareanbieters im Prinzip sozusagen durchreiche und dann eben auch kein Inventory Risk eben faktisch besteht. Und dann kann ich natürlich schon sehen, dass man dann natürlich hier deutlich mehr Anknüpfungspunkte sieht, um zu sagen, okay, eigentlich ist es eine Agentenrolle. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, oder wo ich zumindest mal grundsätzlich hinterfragen würde, ist, sind die Regelungen in IFRS 15 für alles, was jetzt Intangibles und Serviceleistungen und so angeht, sind die halt ausreichend. Also kann ich gerade mit diesem Surrogat für Inventory Risks, das ist dann ja quasi analog in einer gewissen Form auslege, kann ich damit tatsächlich arbeiten. Also insofern will ich den Fall schon spannend, aber ich würde sagen mal, da würde man dem IC jetzt auch Unrecht tun, wenn man jetzt erwarten würde, für den einen Sachverhalt gibt es jetzt hier eine konkrete Antwort. Also ich glaube, das wäre auch, das wäre keine faire Forderung. Insofern glaube ich schon, dass man mit einer Facts and Circumstance Antwort hier, soweit wie jetzt der Sachverhalt beschrieben ist, schon wahrscheinlich leben muss. Ne?
Ich gebe ja offen zu, ich habe mich gewundert, dass es also die Anfrage so hochgekommen ist in der Form. Weil sie ja schon, wenn man die Anfrage sieht, relativ spezifisch ist. Ne? Also dafür ist IFRIC natürlich auch ein Stück weit da, aber das ist immer ein bisschen schwierig, ein sehr konkreter Sachverhalt, der dann in Elementen Carsten korrekt nicht ganz konkret ist oder nicht hinreichend konkret. Und der muss man dann irgendwie beantworten. Und am Ende des Tages ist das ja so ein bisschen fast schon Educational Material, wie man das Thema angeht. Ja.
Ich glaube, der Trigger scheint da so ein bisschen zu sein, dass ich, wie ich es andeute, dass es, glaube ich, darum geht, dass hier jemand kommt mit einem konkreten, so einem Master Agreement, einem konkreten Rahmenwerk an Verträgen, das er hat und sagt, und ich gehe auch davon aus, dass das in der Industrie sehr weit verbreitet ist. Also es ist konkret, aber die Behauptung oder Vermutung ist offensichtlich, dass das schon eine große Verbreitung hat, in dieser Konstellation dieses Reseller-Geschäft zu betreiben. Das war ja, glaube ich, auch schon in der ersten Stufe jetzt aus IC-Staff-Ebene sozusagen, würde ich ja ohnehin erstmal fragen, okay, ist das jetzt überhaupt widespread? Weil je konkreter ich werde mit der Fallgestaltung, dann tickert bei mir immer gleich los, okay, ist das jetzt wirklich widespread? Aber es scheint ja in der Tat so zu sein, dass man erstmal gesagt hat, ja, von der grundsätzlichen Konstellation, auch in der Konkretisierung scheinen diese Vertragstypen offenbar schon flächendeckend irgendwie aufzutreten. Deswegen kann ich schon verstehen, dass das jemand mal anbringt. Gleichwohl, ich denke auch, also es ist halt nicht ausreichend und insbesondere hier im Principal-Agent-Sektor in IFRS 15, das ist ja nicht der erste Fall, wir haben das ja schon in der Vergangenheit gesehen, da kann ich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen, als im Standard ein paar Indikatoren eben liefern und dann muss ich eben sagen, okay, da musst du damit prinzipienbasiert halt irgendwie umgehen. Ja, das Einzige, was ich sage, ist eben, ob man wirklich bei dieser Intangible-Idee und bei dem Inventory-Risk, ob es vielleicht was gibt, was man da noch nachsteuern könnte, dass das vielleicht etwas ist, wo man sagt, hier ist vielleicht noch ein Punkt, den wir noch besser, klarer machen können, wie gerade in IFRS 15, in, ich sag mal, neuen Geschäftsmodellen dann auch prinzipalagentenmäßig funktioniert. Aber ansonsten,
das Inventory Risk wurde hier ja darüber begründet, dass dieses IT-Systemhaus im Prinzip in dem Fall, wenn es dem Endkunden zu viele Lizenzen aufschwatzt, jetzt mal böse gesagt, die nicht zurückgeben kann an den OE, also an den an Microsoft oder whatsoever und sozusagen auf diesen Lizenzen dann sitzen bleibt. Das ist ja schon eine interessante Info, dass sozusagen dieses Kriterium dann auch für solche IP-getriebenen Geschäftsmodelle durchaus eine gewisse Rolle spielen kann und da nicht von vornherein ausschaltet. Am Ende ist ja dann das Inventory Risk hier so ein Stück weit mit der Dienstleistung verknüpft sozusagen und wird darüber begründet. Also schon ganz spannend, kann man vielleicht in anderen Fällen analog ranziehen dann, ja.
Ja, wobei dann, glaube ich, der Knackpunkt ist, wann ich dieses Kontingent einkaufe. Also ob ich jetzt vorab sage, ich kaufe schon mal ein Kontingent an den Lizenzen ein und die liegen dann bei mir, ich sag mal, auf Halde, ja, bildlich gesprochen. Und dann muss ich sehen, dass ich die auch loswerde. Oder ob das eher so eine After-Sale-Geschichte ist, wo ich sage, okay, verkaufe jetzt hier ein gewisses Art von Kontingent und dann ist das eher so eine Art, ich sag mal, Rückgaberecht oder noch eine gewisse Unklarheit in dem genauen Volumen. Und also das scheint mir schon, und da scheint es vielleicht auch verschiedene Modelle zu geben, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, welches, ich sag mal jetzt auch Mengenrisiko, und ich das jetzt mal an der Stelle dann bei dem Reseller verbleibt und der dann sagen muss, okay, im Zweifel gibt es ja wirklich ein Risiko, dass ich auf den Lizenzen dann selber sitzen bleibe und die vom Softwarehaus gekauft habe, aber die nicht weiter verwenden kann.
Na gut, ja. Wobei ich glaube, die Zeiten, wo sozusagen da, ich sag mal, die Microsoft Word CD im Regal liegt, die sind auch vorbei. Ne? Ich meine, das ist halt natürlich jetzt heutzutage nicht mehr so, sondern das wird einfach übertragen. Und hier in diesem Sachfall war es ja auch nicht so, sondern war es halt so, dass quasi wenn nach der Auslieferung eine Rückgabe erfolgt, dass man dann drauf sitzen darf. Was ich ehrlich gesagt auch als eher ungewöhnlich ansehen würde in der Realität, denn was für ein ökonomisches Interesse gibt es denn daran, dass man eine zurückgegebene Lizenz nicht anderweitig nochmal verwerten kann, gerade bei Standardlizenzen. Aber gut, so war jetzt der Sachverhalt, wie er geschildert worden ist, da wäre ich jetzt in der Praxis ein bisschen skeptisch, ja, warum man sowas überhaupt vereinbart und was da die ökonomische Rationale eigentlich ist. Ne? Und auch insbesondere, ob es dann signifikant sein kann, ja, das Risiko, was da verbleibt.
Bisschen wie Probeabo, ne? Also wahrscheinlich ist ja ein bisschen die, okay, ich räume es erstmal ein und ich gehe mal davon aus, in den meisten Fällen behalten die das dann auch, weil sie es auch in dem Umfang brauchen. Und wenn es dann doch einer zurückgibt, dann kommt mir das ein bisschen vor wie so ein Probeabo. Aber nichtsdestotrotz, also es zeigt natürlich schon, also dann gibt es hier und da natürlich schon, muss man fairerweise sagen, ein paar Anknüpfungspunkte für die Agentenrolle. Die, glaube ich, kann man nicht so ganz von der Hand weisen. Gut. Machen wir weiter?
Gerne. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. IS-37 Negative Low Emission Vehicle Credits ist das Thema. Da geht es ja insbesondere um einen Sachverhalt, der in China präsent ist. Und zwar, grob gesagt, ist der Sachverhalt ja so, dass Automobilhersteller oder auch Automobilimporteure bestimmte Quoten einhalten müssen in China, was eben das Verhältnis von Energie- oder umweltfreundlichen Fahrzeugen zu traditionellen Fahrzeugen angeht. Wenn diese vorgegebenen Quoten nicht eingehalten werden, gibt es einen sogenannten Negative Credit, der auf dieses Unternehmen allokiert wird. Wenn diese Quoten übererfüllt werden, gibt es sogenannte Positive Credits. Interessant sind jetzt die Folgen, die sich daraus ergeben, wenn man so einen Negative Credit jetzt insbesondere hat. Die Folge ist dann eben keine unmittelbare zwingende Konsequenz, insbesondere auch keine Cash-Auszahlung, die sich daraus ergibt, sondern die Regierung hat halt umfangreiche Möglichkeiten, sozusagen das dann zu sanktionieren, beispielsweise auch den künftigen Markt für das jeweilige Unternehmen, beispielsweise für neue Produkte, aber nach meinem Verständnis auch für bestehende Produkte zu schließen. Also da gibt es halt ein breites Ermessen, was man machen kann. Ja, es gibt also quasi die Auflage, dass man es einhalten muss, und wenn man es nicht macht, kann die Regierung alles Mögliche machen, inklusive den Marktzutritt verweigern für neue Produkte oder auch bestehende Produkte. Die Frage, die sich gestellt hat, war, ob in so einem Sachverhalt dann eine Present Obligation insbesondere besteht, also eine gegenwärtige Verpflichtung. Das Argument dafür ist, denke ich, insbesondere, dass ja die Verpflichtung an die vergangenen Produktionsmengen und die vergangenen Importmengen geknüpft sind. Das ist das Hauptargument, denke ich, dafür, dass eine Verpflichtung eben vorliegt, weil in der Vergangenheit die Produktion oder der Import stattgefunden hat. Das Gegenargument, das angeführt worden ist, ist, dass man ja keinen unmittelbaren Cash-Abfluss hat und auch, dass man die Verpflichtung ja möglicherweise dadurch vermeiden kann, dass man einfach aus dem Markt austritt, ja, Geschäft schließt, keine Fahrzeuge mehr verkauft in dem jeweiligen Markt. Das wäre so das Gegenargument, dass man sagt, naja, das hängt ja dann mit der Future Activity zusammen. Ich kann mich da entziehen, indem ich einfach meinen Verkauf der Fahrzeuge einstelle. Es gab hierzu jetzt noch keine finalisierte Tentative Agenda Decision. Ich kann vielleicht berichten aus der Diskussion in dem Meeting. Also es war schon mehrheitlich eine klare Tendenz, würde ich sagen, erkennbar, dass die IFRIC-Mitglieder oder die meisten IFRIC-Mitglieder zumindest klar hier das Bestehen einer Verpflichtung zum Stichtag bereits bejahen würden. Vereinzelt gab es Gegenstimmen oder kritische Stimmen in dieser Hinsicht. Aber das war die klare Tendenz. Es gab dann eine Diskussion oder es gab dann eine Abstimmung, auch wenn ich mich recht erinnere, ob Standard-Setting hier erforderlich ist oder ob eine Agenda-Entscheidung erlassen werden soll. Da gab es eine Mehrheit dafür, dass eine Agenda-Entscheidung erlassen werden soll. Und dann hakt es aber ein bisschen bei dem konkreten Wortlaut der Agenda oder der vorläufigen Agenda-Entscheidung. Da gab es eine recht lange Diskussion, da gab es sehr viele Anmerkungen. Man hat dann versucht zu gucken, ob man die in der Sitzung umgesetzt bekommt. Aber das waren, sage ich mal, so viele Anmerkungen am Ende, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen das Thema nochmal mit zurück auf die nächste Sitzung und machen uns nochmal intensiv Gedanken zum Wortlaut der Agenda-Entscheidung, wie das eigentlich genau formuliert worden ist, werden soll. Insofern ist es sozusagen die Finalisierung der vorläufigen Agenda-Entscheidung vertagt worden auf eine kommende Sitzung. Ich nehme an, dass das dann jetzt in der Sitzung, ich glaube am 1. Februar, nochmal auf der Agenda sein wird. So, ja, das ist so grob der Sachverhalt und die Tendenz, die daraus kam. Ich meine, dann gibt es sicherlich Gelegenheit, wenn der Wortlaut der vorläufigen Agenda-Entscheidung dann draußen ist, das nochmal intensiver zu diskutieren. Aber das war sozusagen die Richtung, in der das Thema diskutiert worden ist. Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen dazu?
Also ich muss gestehen, ich fand es jetzt schon überraschend, dass man in dem Fall zu der Provision kommt, mit dem Hinblick auf die Future Events. Denn so wie ich den Sachverhalt verstanden habe aus der kursorischen Durchsicht, reicht es hier ja, wenn man einen Remediation Plan einreicht, als in dem Fall OEM, und man dann in Zukunft im Prinzip sein Verhalten anpasst. Und das ist ja ein Klassiker, wo man eigentlich nicht zu einer Rückstellung kommt. Also es gibt ja diesen Smoke-Filter in ER 37, wo auch relativ klar drinsteht, wenn ich die völlig theoretische Möglichkeit hätte, mein Geschäft einzustellen, dass ich mich dann der Verpflichtung entziehen kann und demzufolge nicht in Rückstellung komme. Warum kommt man jetzt hier zu einem anderen Ergebnis? Vielleicht habe ich den Sachverhalt auch nicht ganz verdaut, muss ich gestehen.
Ja, da gab es eine relativ intensive Diskussion, Stefan, zu der Frage, wie dieser Sachverhalt eigentlich anders ist zu diesem Filterbeispiel oder auch zu anderen Fällen. Also wenn du an IFRIC 6 zum Beispiel denkst, ne, mit dieser Future Market Activity, da gab es eine ziemlich intensive Diskussion, warum eigentlich genau dieser Sachverhalt jetzt anders ist als diese Beispiele. Das wollte man dann auch im finalen Wording nochmal klarer herausarbeiten. Aber die mehrheitliche Meinung war schon, dass der Sachverhalt hier ein anderer ist. Wenn ich das mal vergleiche jetzt mit dem Filterbeispiel, ja, da ist das ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so, dass der Filter dann eben erst im kommenden Jahr dann quasi ausgetauscht wird, ne, wenn ich es richtig vor Augen habe. Bei der Future Market Activity ist es so, dass die IFRIC 6-Fall, dass die Zahlung erst ausgelöst wird, sozusagen durch die Future Market Activity, während es hier so ist, die Verpflichtung ist quasi ausgelöst. Und wenn ich sie nicht einhalte, dann habe ich Konsequenzen, was die Future Market Activity betrifft, nämlich, dass ich davon künftig ausgeschlossen werde. Also da ist dann schon, sage ich mal, die Frage, woran ist es eigentlich jetzt konkret geknüpft? Ja, woran genau ist die Verpflichtung geknüpft? In diesem Sachfall ist es ja so, es ist geknüpft an die vergangene Produktion und oder den vergangenen Import. Vielleicht noch ein Satz, der, glaube ich, ganz wichtig ist, was ja nicht in der Agenda-Entscheidung enthalten ist und auch nicht in der Submission enthalten ist, ist die Frage, wie diese Verpflichtung dann eigentlich zu bewerten ist. Stichwort vielleicht auch Remediation Plan, ja, kann ja sein, dass beispielsweise ein Unternehmen sagt, okay, ich werde das jetzt, wird das jetzt beseitigen, diese Verpflichtung durch eine Anpassung meines Verhaltens. Ja, möglicherweise sind dann die Kosten, möglicherweise, ich sage es mal ganz bewusst vage, sind dann nur die Kosten dieser Verhaltensanpassung als Rückstellung zu berücksichtigen. Also das ganze Bewertungsthema, ja, ist komplett ausgeklammert worden. Ja, da kamen unterschiedliche Diskussionen zum Tragen, also beispielsweise auch das Thema, muss ich eigentlich dann die Opportunitätskosten ansetzen, also beispielsweise den Verkaufspreis für diese Zertifikate, um die Verpflichtung zu bemessen. Das ist alles in der Agenda-Entscheidung nicht adressiert, das ganze Bewertungsthema.
Aber das wäre dann nach meiner Einschätzung schon eine fundamentale Abkehr von den Prinzipien, die man bisher verfolgt hat, denn die Frage, wie ich mich der Verpflichtung entledige, das ist ja, obliegt ja immer noch dem Unternehmen. Und wenn man im Prinzip den Remediation Plan einreichen würde, würde einfach in Zukunft, ich sag mal, ökologische Autos in den Markt bringen und könnte dadurch den Cash-Outflow verhindern, beziehungsweise man hätte einfach weniger Ertrag in der Zukunft, dann kann ich da nicht in Rückstellung kommen, dann ist die Verpflichtung nicht entstanden, weil dann habe ich zwar in der Vergangenheit zu viel schmutzige Autos in den Verkehr gebracht, aber ich kann mich diesem Cash-Outflow trotzdem entziehen durch zukünftige Aktivitäten. Also das finde ich schon sehr überraschend, ehrlich gesagt.
Ja. Ich glaube, die Begründung ist ein Stück weit, dass man gesagt hat, okay, die Verpflichtung ist da. Ich glaube, was du sagst, Stefan, würde ich jetzt eher unter dem Thema abspeichern, wie ist das zu bewerten? Möglicherweise dann, ja, kann man ja anmerken, aber möglicherweise kann man also auch drüber nachdenken, ob die Bewertung dann mit Null erfolgt, ne? Wenn ich da quasi keine. Aber das ist nicht adressiert, sondern nur ist das Obligating Event eingetreten.
Ich wollte nur auch in die Runde einwerfen, dass ich das auch eher so sehe, aktuell jetzt wie Stefan. Und ich bin dann auch auf die ausführliche Begründung gespannt. Ich glaube, das könnte schon ein Thema sein, was wir dann nochmal ausführlicher diskutieren sollten, weil dieser Punkt Unentziehbarkeit nach meinem Verständnis der Rückstellungsdiskussion immer sehr, sehr hoch gewichtet wurde. Und das scheint hier auch im Quervergleich nicht der Fall zu sein. Und das wirft für mich schon auch wirklich eine grundsätzliche Frage auf, die wir dann nochmal wirklich ausführlich diskutieren sollten, wenn die Begründung vorliegt. Ich wollte jetzt nur sozusagen zu Protokoll geben, meine Skepsis, dass ich die mit Stefan teile, aber ich glaube, es macht vielleicht Sinn, wirklich dann auch die Begründung abzuwarten.
Ja, absolut. Und hier schwingt ja auch so ein gewisser Economic Compulsion-Gedanke mit, der eher 37 nicht auch fremd ist. Da wird ja schon eher relativ formal dann argumentiert, wenn ich mich entziehen kann, habe ich kein Past-Event, kein Obligating-Event und bin raus. Aber es wird spannend, das zu lesen dann, ja.
Ich kann das nur, also wahrscheinlich, es ist ja ein sehr konkreter Sachverhalt in einem Land, ne? Also das kann natürlich auch deutsche Unternehmen betreffen über die OEMs, ja, aber ich mache mir bloß auch tatsächlich bei der Agenda-Begründung, da kommt es darauf an, wie eng sie an den Sachverhalt geknüpft ist, das kann natürlich schon Ausstrahlwirkung haben, das sehe ich auch so, ob das jetzt und eben auch Ansatz im Grunde nach oder Ansatz der Höhe oder ja, Bewertung der Höhe nach, das ist dann auch, ist zwar dann vielleicht dann hilft dir im Praktischen, aber natürlich, wenn eine Ausstrahlwirkung beim Ansatz des Grunde nachs da ist, ne, also im Sinne von Entziehbarkeit, ich habe fast das Gefühl, da schwingt so ein bisschen das neue Framework schon mit, ne? Also das Conceptual Framework, wo man ja nicht mehr so ganz hat, ich kann morgen die Bude zumachen und habe mich der Verpflichtung entzogen und deswegen ist es kein Rückstellungssachverhalt oder kein Verbindlichkeitssachverhalt. Ich glaube, da muss man also tatsächlich mal den Wortlaut aufhalten. Ich plädiere aber dafür, dass wir uns das nochmal auf Wiedervorlage dann nehmen, weil ich könnte mir vorstellen, da gibt es relativ viele Anwendungsfälle und die werden auch noch umso mehr werden, weil diese ganzen Environmental Obligations werden in Zukunft ja auch umfassender schlagend werden.
Also ich frage mich zum Beispiel, ohne ob ich weiß, ob das ein Fall ist, aber wenn ich zum Beispiel ein Kraftwerk habe und Verschmutzungsrechte, die so gerechnet sind, die zum Beispiel, die reichen für die nächsten 5 Jahre und sind auf durchschnittlichen Jahresbedarf ermittelt und ich verbrauche mehr, stelle ich jetzt dafür was zurück oder nicht? Keine Ahnung. Also das sind nicht Fälle, die mich jetzt in meiner Branche betreffen, aber die müsste ich dann durchdenken, wie sich sowas auswirken würde, was dann eine Ausstrahlungswirkung hätte. Und soweit bin ich für mich persönlich noch nicht. Und wie gesagt, deswegen erstmal meine Skepsis. Und ich sehe es wie Herr Berger, dass wir da wirklich auch aufpassen müssen, ob wir da nicht an anderer Stelle in Anführungsstrichen Schaden anrichten, also ob das dann begrüßenswert für manche ist oder nicht, aber auf jeden Fall Folgewirkungen kreieren aus diesem konkreten Sachverhalt raus.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, also es wurde ja durchaus auch sehr intensiv debattiert in der Sitzung vor Ort, ja, wie dieser Sachverhalt sich eigentlich von diesen Fällen unterscheidet, also auch von dem Filterfall, von dem IFRIC 6-Fall, ja, vielleicht machen wir es so, dass wir einfach mal abwarten, wie der finale Wortlaut dann aussieht. Da wird es ja nochmal Gelegenheit dann geben, das zu diskutieren. Also ich persönlich konnte es nachvollziehen, wo da der Unterschied liegt, aber das vielleicht vertagen wir die Diskussion sinnvollerweise auf den Zeitpunkt, wenn der Wortlaut eben auch vorliegt, ne? Also dann voraussichtlich nach der Februarsitzung.
Zu dem letzten Punkt, der diskutiert wurde, also was ich noch sehe, da muss man so ein bisschen gucken, dass man nicht sogar Ansatz- und Bewertungsdiskussionen dann miteinander vermengt ein Stück weit, weil es ist natürlich richtig, dass ich mich der einen Verpflichtung durch dieses Wohlverhalten in der Zukunft sozusagen entziehen kann, dann würde ich aber die Folgefrage stellen, ja okay, dann ändert sich vielleicht einfach die Art der Verpflichtung, dann ist nämlich die Verpflichtung das Wohlverhalten. Und löst das nicht auch was aus? Also ist es nicht nur eine Bewertungsfrage, dann ist es wirklich eine Frage, dass ich sogar die Verpflichtung im Prinzip umklassifiziere. Weil im einen Fall ist es halt dann, also wenn es jetzt über Kauf, Verkauf ist, ist es glaube ich relativ klar, eine Geldleistung und bei dem Plan ist es im Prinzip ja eher so eine Art von Sachleistungsverpflichtung, hätte ich fast gesagt, die ich dann erst einmal ummünzen muss, was genau kosten mich denn jetzt die Maßnahmen, die ich dann ergreifen muss und wie bewerte ich die? Also ich glaube, das ist so ein Punkt, da müssen wir nochmal gucken, okay, ist es einfach eine andere Art von Verpflichtung, die dann eben also wahlweise besteht, je nachdem, für was ich mich entscheide. Was bei diesem Abgrenzungsfall zu den Smoke-Feldern und so weiter, was ich nochmal fragen würde, aber da kenne ich jetzt den Sachverhalt nicht genau genug, ist einfach mal so einen Cut-Off-Test zu machen und die Going-Concern-Frage zu stellen. Also was passiert denn jetzt Gedankenbeispiel, wenn ich am 31.12. das Geschäft einstelle? Muss ich dann noch Geld nachschießen oder nicht? Oder verfällt das einfach? Muss ich dann was machen oder nicht?
Musst du nicht, Sven. Also der Sachverhalt ist so, ich muss nichts machen, wenn ich am 31.12. mein Geschäft einstelle.
Ja,
also
wenn ich einen negativen Credit habe, dann ist es halt einfach, dann hat er keine Wirkung mehr. Okay, das wäre natürlich wieder so ein Argument, wo ich dann sagen würde, wer mich jetzt wieder so ein bisschen gegen eine Verpflichtung dann eher nochmal nachfassen würde, ist es tatsächlich. Aber gut, aber
es ist, ich meine, die Anmerkungen sind ja berechtigt, es wurde ja da auch sehr kritisch diskutiert und auch haben ja auch einige Boardmitglieder sich noch dazu Wort geäußert zu der Frage. Ne? Man wird sicherlich sehr genau darauf achten, dass man die Fälle sauber abgrenzt, ne? von den genannten Fällen, Filterfall und auch dem IFRIC 6 Fall, um da klarzumachen, wo hier eigentlich der Unterschied liegt. Und ich glaube, das Bewertungsthema ist ja eigentlich das Spannendere, sage ich mal, für die Umsetzung dann. Ja? Und ich glaube, auch dein Punkt mit was ist dann eigentlich die Konsequenz, ist, glaube ich, hier das Entscheidende. Ne? Du hast ja hier in diesem Sachverhalt viele Szenarien, was passieren könnte, wenn die Verpflichtung nicht eingehalten wird. Ne? Ja. Ich kaufe eben Positive Credits ein, ja, ist ja nur einer von den Varianten. Ich passe irgendwie meinen Produktionsplan an, ja, oder ich versuche auf andere Art und Weise mich da rauszuziehen, ja. Du hast halt viele Handlungsoptionen, die dann aus meiner Sicht insbesondere auf die Bewertung ausstrahlen. Aber ich würde, ja, wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, wenn man den Wortlaut hat, dass dann nochmal.
Weil ich jetzt bei der Bewertung noch gar nicht so genau wüsste, was jetzt das konzeptionelle Problem ist, weil ich habe doch eine Best-Estimate-Idee und dann würde ich sagen, naja, also dass wir natürlich verschiedene Szenarien haben, was ich machen kann oder was rauskommen kann, das kennen wir von anderen Rückstellungen ja auch. Und dann muss ich mir halt ein geeignetes Verfahren überlegen, wie ich zu dem Best-Estimate komme. Ich würde jetzt in dem Fall, würde ich wahrscheinlich sagen, naja, also in aller Regel müsste das Unternehmen ja einen Plan haben, was es nächstes Jahr machen will, was das wahrscheinlichste Szenario ist. Und dann würde ich wahrscheinlich mit dem erstmal gehen und das versuchen, in eine monetäre Größe umzumünzen. Und das haben wir bei anderen Rückstellungen ja auch. Also dass wir Szenarien und verschiedene Handlungsalternativen haben. Das wäre jetzt noch nicht, fände ich jetzt noch nicht so besonders. Die Ansatzfrage schon, also das ist schon ein bisschen tricky. Ne? Dann haben wir an der anderen Front haben wir noch das ganze Thema Restrukturierungsrückstellung, wo wir Constructive Obligations dann auch schon projizieren unter gewissen Voraussetzungen, wo ich ja auch quasi ganz bewusst dann auch die zukünftigen Effekte schon antizipiere.
Sven, ich glaube einfach nur, was hier schon eine Herausforderung ist, dass wir hier nicht mit unterschiedlichen Szenarien zu tun haben, was der Cash-Outflow ist. Sondern hier kann man ja auch durch Verminderung von Einnahmen das Szenario umgehen. Und das fände ich jetzt auch, wäre jetzt auch neu, dass ich Mindereinnahmen zurückstelle. Also das finde ich in der Bewertung schon herausfordernd. Also ich bin auch mal sehr auf den Wortlaut gespannt. Einerseits die genaue Differenzierung, was ja schon angesprochen worden ist, dass ich mich durchaus entziehen kann durch Einstellung, was ja bisher durchaus ein Kriterium war. Und dann hier, dass wir durchaus Szenarien haben, die halt nicht zum Cash-Outflow führen. Ja. Aber müssen wir auf den Wortlaut warten. Ich glaube, jetzt diskutieren wir so ein bisschen ins Blaue rein.
Ja, und ich glaube auch, was schon auch wichtig ist, auch wenn die Bewertung am Ende hier dazu führt, dass vielleicht dass das Null ist, ist es, glaube ich, schon auch aus der Praxis raus immer ungeheuer schwierig, auch Leuten, die jetzt nicht aus der Bilanzierungsecke kommen, dieses Thema Unentziehbarkeit zu erläutern. Und wenn die dann über irgendwelche Beispiele, und ich erlebe das auch, dass ein CFO einfach mal in der Literatur blättert und sagt, hier macht das aber genau anders, und was ist denn hier in dem Fall, dann führt man vielleicht Diskussionen um Aufwandsrückstellungen, die man einfach gern vermeiden hatte. Deswegen komme ich auch so eine Art Hygienesicht, mahne ich da extrem zur Vorsicht. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht hier weiter fortsetzen, sondern wirklich nur sagen, dass das sehr wichtig für die Begründung ist dann am Ende.
Es sei an der Stelle auch nur dieses Levy-Beispiel noch erwähnen, ne, wo man die Problematik ja auch hat. Stichwort Bankenabgabe oder auch im Pharmabereich gibt es solche Abgaben, wo man ja auch diese, ich sag mal, intuitiv nicht unbedingt nachvollziehbare Bilanzierung hat, dass ich dann am 31.12. voll die Rückstellung reinhaue und nicht, wie man es im HGB machen würde, entsprechendes Alimentationsprinzips das Ganze ansammeln würde. Das ist ja schon eher kontraintuitiv. Und wenn man jetzt hier davon so ein Stück weit abrückt, dann, wie gesagt, greift das meines Erachtens ein bisschen in die Fundamente ein. Aber genau, wir haben genug dazu gesagt.
Ja, aber dann können wir das ja gleich bei EFAC mit auf die Variable Consideration Liste packen am besten. Besser nicht. Okay.
Gut. Ich meine, das als letztes Thema, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht, gab es das Thema ja noch TLTRO3 auf der Agenda, ne? Was allerdings aus Zeitgründen dann auf die nächste Agenda, auf die nächste IFRIC-Sitzung verschoben worden ist. Das wäre sicherlich auch eine längere Diskussion geworden, nur am Rande bemerkt.
Und die ist ja auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Genau.
Ja, wenn das die letzte Aussage für den Moment sein soll, dann möchte ich erstens ganz herzlich danken dir, Carsten, für die Berichterstattung und allen anderen für die Diskussionsbeiträge und Anmerkungen. Ich möchte zweitens dann mal noch ganz kurz zusammenfassen und dann drittens die entscheidende Frage noch an Sie stellen. Also zur endgültigen Entscheidung IFRS 16 gab es ja gar keine Anmerkungen. Zur vorläufigen Entscheidung bei dieser Principal-Agent-Frage haben Sie so ein paar kleinere Aspekte genannt, aber im Prinzip keine ganz kritischen Anmerkungen, wie ich finde. Gut, zum dritten Thema waren wir uns ja einig, das werden wir einfach fortsetzen, sobald die nächste Diskussion und vorläufige Entscheidung gefällt wurde. Deswegen jetzt die Frage, ist jemand der Meinung, dass wir eine Rückmeldung in Form von Stellungnahme geben sollen? Es würde dann ja ausschließlich diese eine vorläufige Entscheidung zum Principal-Agent-Thema betreffen. Also die Frage, halten Sie die kleineren Anmerkungen für so entscheidend, dass wir das zurückmelden sollen oder wollen wir von der Stellungnahme absehen?
Gibt ja auch die Möglichkeit, Zustimmung zu äußern. Am Rande bemerkt.
Gut, da ich jetzt keine Kommentare vernehme, kann ich daraus schließen, dass Sie der Meinung sind, wir werden keine Stellungnahme äußern, weil es eben keine, sagen wir mal, fundamentale Kritik ist.
Carsten, nicht meckern ist beim DRSC schon Lob.
Ja? Hab ich schon verstanden, Sven.
Ich glaube, es wissen ja auch alle, dass das für den Berliner so üblich ist. Ja? Da kann man nicht meckern. Das ist das größte Lob, was über die Lippen kommt. Gut, also ich habe einvernehmlich oder zumindest überwiegendes Nicken gesehen. Von daher habe ich eine Antwort auf meine Frage. Herzlichen Dank. Und damit würde ich das Thema auch für heute für beendet erklären.
Carsten, vielleicht noch kurz zu dem Aspekt. Also ich grundsätzlich glaube ich schon, dass es auch Sinn machen kann, Zustimmung zu äußern. Ich würde das aber ein bisschen auch dosierter machen bei den Fällen, wo wir einen relativ starken Support vielleicht verspüren für ein bestimmtes Thema und wo wir auch vielleicht eine sehr griffige IC-Aussage bekommen, wo man sagt, okay, da hat es jetzt auch Sinn gemacht, dass das IC mal einen bestimmten Flock eingeschlagen hat oder wenn es dann sogar wirklich in Richtung Interpretation mal geht und so weiter. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn wir jetzt so wie hier, wenn wir auch zum Teil Aussagen haben, wo es irgendwie in Richtung Facts and Circumstances geht oder eben, also nicht so richtig was Griffiges hat, da ist das, finde ich, mit der Zustimmung so ein bisschen schwierig. Also, oder man kann das natürlich sagen, aber ja. Ich würde das gerne so ein bisschen pointierter einsetzen, auch in die
absolut, alles gut. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber das erwähnen.
Ich meine, Carsten, im konkreten Fall könnte man ja nur sagen, der Standard ist richtig zitiert worden.
Ja, ja gut. Okay, dann sind wir mit dem Top 2 soweit durch. Dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht 10 Minuten Pause machen und um 10.20 Uhr mit den Subsidiaries weitermachen. Passt das so? Wir sind ein bisschen behind schedule, 10 Minuten, aber so ungefähr, denke ich, kriegen wir das schon hin.